Liebe Brüder und Schwestern, heute am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir von Johannes gehört, wie er beschreibt, was er uns sagen möchte, das Geheimnis von Jesus. Angefangen von dem Geheimnis von Weihnachten. Es klang ganz anders, als wir es vielleicht heute Nacht gehört haben. Da hat Lukas uns berichtet und Lukas hat geschrieben, dass wir uns hineindenken können in alles, was sich damals ereignet hat. Der kleine Jesus in Windeln gewickelt, in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz mehr für ihn war. Lukas hat uns mitgenommen, dass wir es schauen können, mit unserem inneren Blick, mit unserer Fantasie, mit unserem ganzen Herzen. Johannes heute, in seinem Prolog, er teilt uns mit, was das alles bedeutet, wie das sich hineinschreibt in das Schicksal der Menschheit, in das Schicksal der ganzen Schöpfung, wie der Höhepunkt der Schöpfung hier noch einmal zum Ausdruck kommt. Johannes, ganz reflektiert, wenn wir so sagen wollen, und er schreibt uns dieses wunderschöne Gedicht, den Prolog, wie er auch genannt wird, das erste Kapitel seines Evangeliums, in dem er alles zusammenfasst. Dieser Prolog, vielleicht die Älteren unter uns kennen ihn noch, in der alten Messe vor der Liturgiereform Anfang der 70er Jahre, wurde dieses Evangelium immer am Ende jeder Messfeier, zumindest am Sonntag, vorgetragen, dieser Prolog. Manche können ihn auswendig, im Anfang war das Wort. Dieses im Anfang, mit dem Johannes sein Evangelium beginnt, erinnert natürlich an die allerersten Worte der Bibel aus dem Buch Genesis. Da heißt es auch, im Anfang. Ein neuer Anfang ist gesetzt durch Jesus. Und er wird beschrieben in verschiedenen Begriffen, die auch typisch sind für Johannes. Wobei Johannes dieses Gedicht des Prologes möglicherweise dafür hergenommen hat, eine noch ältere Schrift, die ein wenig anders gedacht hat, ganz im griechischen Gedankenkontext, nicht im hebräischen. Und Johannes, der dann dieses Denken aufgreift, die Art zu denken der damaligen Intellektuellen, wenn wir es so wollen, und Antwort gibt, wer Jesus ist. Und er wird hier beschrieben als, im Deutschen übersetzen wir, das Wort. Auf Griechisch, das Evangelium ist ja auf Griechisch geschrieben, Logos, en archein ein ho Logos. Im Anfang war das Wort, so übersetzen wir. Das Wort, für uns klingt es ein wenig wie ein praktischer Begriff, Worte sind so etwas wie Transportmittel für Ausdruck. Im Griechischen ist es mehr. Da ist mit ausgedrückt Logos, da ist Sinn da, da ist Wesentliches, Wahrheit da. Und Logos, tatsächlich auch Wort, dass der Sinn, der mitgeteilt wird, der ausgetauscht wird. Und noch ist hier nicht von der Schöpfung der Rede, sondern vom Anfang. Vom Anfang ohne Anfang, von immer schon Dagewesenen, von Gott. Im Anfang war das Wort. Das heißt, in Gott war Sinn, war Wahrheit. Er ist die Wahrheit und diese Wahrheit hat etwas mit einem Wort zu tun, mit einem Sprechen. Das heißt, mit einer Kommunikation, mit einem Beisammensein, einem Austausch. In Gott immer schon ein Austausch. Und der höchste Austausch, den es gibt, ist nicht der Austausch von Überlegungen, von Tatsachen, sondern der Austausch seiner selbst. Der Austausch letztlich der Liebe, sich selbst geben, dem anderen, das heißt lieben. Therese von Lisieux hat es einmal so beschrieben, Liebe heißt sich selbst geben. Und so ist Logos, wenn wir es so betrachten wollen, wahrscheinlich haben die damals vor allem griechischen Hörer es nicht gleich so verstanden, aber ich denke, wir dürfen es mit dort herauslesen, ist Logos eine Beschreibung Gottes, der in sich, ohne Unterlass, der Vater zum Sohn und der Sohn zum Vater sagt, ich liebe dich, im Anfang, immer schon, im Wesen Gottes verankert. Gott ist die Liebe. Und dann hat dieses Wort geschaffen. Er hat uns geschaffen, die Schöpfung und uns Menschen, die, der Schöpfungsbericht, der erste Schöpfungsbericht, meine ich, ist es aus dem Buch Genesis, beschreibt, nach seinem Abbild. Das heißt, er hat uns anders geschaffen als anderes in der Schöpfung. Wir haben etwas, was Gott ähnlich ist. Und das ist, meine ich, ebenfalls beschrieben mit diesem Begriff Logos, Wort oder Antwort. Wir sind fähig, füreinander da zu sein. Wir sind fähig, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Wir sind fähig, zu lieben. Nicht allein aus einem Instinkt heraus, aus einem Reflex heraus, sondern weil wir tief in unserer Seele eine Freiheit der Entscheidung haben. Ich will das Gute. Ich will Verantwortung übernehmen, wo sie mir gegeben ist von Gott. Ich will das Gute tun und das Nicht-Gute will ich nicht. Diese Verantwortung hat der Mensch. Und das deutsche Wort Verantwortung beinhaltet ja auch ein Wort, dem ich antworte. Etwas, das auf mich zukommt und ich sehe, ich muss mich dazu stellen. Und dieses Etwas, das erste und ureigentliche Etwas, das da auf mich zukommt, ist das Wort Gottes, der zu mir sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist das Erste und Wesentlichste, was der Mensch hört von Gott und was jeder Mensch braucht. Geliebt zu sein. Und weil wir das sind, können wir antworten, können wir aus unserem Leben ein Leben machen, das auch ein ist. Ich liebe auch, weil ich geliebt bin. Wir kennen es, wir brauchen es, dieses Geliebtsein von Gott und von Menschen. Und wenn wir es nicht haben, dann fehlt es uns. Dann ist es eine Not in uns. Ja, bis hin, dass unsere Seele wie vertrocknet oder verkümmert. Als Kinder, wenn sie fehlt, dass sie sich nicht recht entfalten kann oder nur mühsam. Und vielleicht dann doch umso mehr mit einer Feinfühligkeit für die Not des Nichtgeliebtseins in der Welt. Wir sind befähigt zu lieben. Wir haben den Auftrag zu lieben. Im Anfangsgebet hat es geheißen, vielleicht haben Sie es noch ein wenig im Ohr, dass wir staunen, wie Gott uns Menschen wunderbar geschaffen hat. In wunderbarer Würde hat es dort geheißen. Diese Würde heißt, dass wir lieben können. Und diese Würde verletzt der Mensch immer wieder. Er verletzt sie, indem er nicht tut, was er könnte. Indem er nicht Verantwortung übernimmt, nicht gut ist, nicht liebt. Wir kennen es bei uns selbst, in uns. Und auch uns gegenüber von anderen her. Und immer wieder ist es wie ein Stück Leben, das nicht leben darf. Ein wenig die Leblosigkeit, die um sich greift, wenn wir Nein sagen zu diesem Auftrag, der eigentlich unser Wesen auch ist, lieben zu können. Und Gott, der uns geschaffen hat, in seiner Liebe, ging das Risiko ein, uns diese Freiheit zu geben, die Möglichkeit zu lieben. Er ging das Risiko ein, dass wir eben nicht antworten, dass wir nicht wieder lieben. Und das ist das Drama in der Welt, im Kleinen und im Großen. Wir sehen es in den Nachrichten oder auch sonst. Wir sehen es überall und Gott sieht es erst recht. Und Gott sieht es, wie alles, was er sieht, in reiner Liebe schaut es an. In Not um uns, seine Menschenkinder, die schier verloren zu gehen drohen. Jeder, der liebt, kann sich ein wenig ausmalen, was das im Herzen Gottes bedeutet. Ein Kind, sein eigenes Kind, und jeder Mensch ist sein Kind. Zu sehen, wie die Seele verkümmert, wie sie sich verdunkelt, wie die Liebe nicht mehr Raum gewinnt, sondern nur anderes, Härte, Hass, Bosheit, Zerstörung. Was für ein Schmerz im Herzen Gottes. Und wie auch immer wir uns das im Herzen Gottes vorstellen können, wir können es uns nicht wirklich vorstellen, aus diesem schmerzvollen, aus dieser schmerzgeprägten Liebe will Gott zu uns kommen. Und das ist Weihnachten. Er will sich uns zeigen, uns entgegentreten, in unser Leben hineinkommen, um uns herauszuholen aus der Lieblosigkeit, aus der, die uns widerfahren ist, die unser Leben verletzt hat, eingeschränkt hat, wo wir Trost und Heilung brauchen. Und aus der Liebe aus der Lieblosigkeit heraus retten möchte uns, die wir selbst getan haben, wo wir selbst uns verletzt haben, wo wir selbst unsere eigentliche Würde verletzt haben. Das können nur wir. Niemand anders mit noch so großer Lieblosigkeit, wenn er uns begegnet, kann unsere Würde verletzen. Niemand kann das. Nur wir selbst, wenn wir nicht mehr lieben, wenn wir Nein gesagt haben zur Liebe. Und dann haben wir im Anfangsgebet gehört, dieses Staunen, dass Gott, der uns zu so wunderbarer Würde geschaffen hat, uns noch wunderbarer wiederhergestellt hat, wieder aufgerichtet hat, wieder gerettet hat, erlöst hat. Und ist es nicht so, liebe Brüder und Schwestern, dass wir, wenn wir zu Christus hinkommen, wenn wir heute in die Krippe schauen, auch vielleicht in der stillen Betrachtung des Herzens uns 2000 Jahre zurückversetzen und dort das Christkind in der Krippe anschauen, seinen Blick auf uns wahrnehmen, ist es nicht so, dass wir merken, er ist uns gut, obwohl wir eben nicht ganz gut sind? Vieles Gute ist in uns, aber auch manches Nicht-Gute. Und er verurteilt uns nicht. Er kommt, um uns zu retten, um uns zu trösten in seiner Güte, um uns zu sagen, schau, wo andere dir Unrecht getan haben. Ich kenne das. Ich werde es erlebt haben in meinem Leben. Alle Wunden, die du trägst, ich verstehe sie. Ich bin mit dir. Ich gehe mit dir dorthin durch. Als dein Bruder, als dein Freund. Und wenn wir in uns entdecken, dass wir eben nicht geliebt haben, wie wir hätten lieben können, dann wird er dort erst recht sagen, schau, ich weiß es. Mein Licht, das deine Lieblosigkeit aufdeckt, ist nicht ein Licht, das dich zerreißt oder verurteilt, vernichtet, demütigt, bloßstellt, entehrt, ganz im Gegenteil. Mein Licht ist das, das dich tröstet, das freilich ans Licht bringt, was nicht recht war, um dir zu zeigen, schau, und ich verzeih es dir. Alles soll gut werden. Ohne jeden Arg ist Gott uns gegenüber, obwohl er alles weiß, alles sieht. Aber er sieht es eben in Liebe, arglos. Und sein Wunsch ist nichts anderes, als jedes Menschenkind zu retten. Wir wissen, auch wenn wir es manchmal ein wenig zu vergessen drohen, dass wir da alle im selben Boot sind. Keiner von uns könnte sagen, nun, lieber Gott, den und den, den musst du bitte retten. Mich brauchst du gar nicht mehr retten. Ich bin schon ein Heiliger. Oh nein. Wir sind alle im selben Boot und dadurch alle Zeugen der Güte Gottes an uns. Wie könnten wir von der Güte, von der Barmherzigkeit Gottes glaubhaft sprechen, ja glaubhaft sie bezeugen, den anderen, die sie vielleicht noch nicht gefunden haben, wenn wir nicht wüssten, dass wir durch sie aufleben. Die Bibel ist voll von solchen Gestalten, auch das Neue Testament. Petrus, der ihn verleugnet hat. Paulus, der fanatischer Mörder war. Johannes und Jakobus, die Karriere machen wollten, Ministerplätze an der Seite des Herrschers Jesus gesucht haben. Sie alle sind hindurchgegangen durch die Erkenntnis, nein, wir sind nichts Besonderes. Aber Gott ist uns gut. Jesus ist unser Retter. Das ist unsere Botschaft. Wir brauchen ihn und wir haben ihn gefunden, den Retter der Welt. Den, der uns gut ist, auch wenn wir nicht gut sind. Und je mehr wir davon berührt sind, desto mehr, so meine ich, formt Gott unser Herz, dass wir fähig werden, das auch für andere zu glauben, für andere zu denken, für die, die in Not sind, für die, die kämpfen, auch ums Gutsein kämpfen, bis hin zu denen, wo rein menschlich betrachtet wir keine Hoffnung mehr hegen wollten, bis hin zu denen, die wir ausmerzen wollten. Im Blick auf das Kind in der Krippe aber erkennen wir, nein, jeder Mensch, auch der, der vielleicht der schlimmste Mensch ist, ist doch ein Kind Gottes. Und Gott weint um ihn. Gott ist für ihn Mensch geworden, um ihn zu retten. Und so sind wir als Christen ganz im Besonderen, weil wir Gott, Jesus, begegnen, Zeugen in der Welt für eine Hoffnung, die nur vom Himmel kommen kann, die von Gott kommen kann. Eine Hoffnung, dass jeder Mensch zum Guten finden kann. Und wenn jeder Mensch in seinem Herzen zum Guten findet, dann auch die Geschichte jedes Menschen, die Geschichte der Menschheit, der ganzen Schöpfung. Durch diese Hoffnung, so meine ich, möchte Gott heute die Welt segnen und er möchte uns zu Trägern dieser Hoffnung machen. So lade ich Sie ein, dass wir einen Augenblick innehalten, jetzt im Anschluss an die Predigt und vielleicht, wenn Sie wollen, sogar die Augen schließen und innerlich uns zur Krippe begeben, dorthin zu dem kleinen Christuskind, zu dem Christkind, wie wir es nennen, es anschauen und ihm sagen, dass wir uns von ihm anschauen lassen wollen. Anschauen lassen, sein Blick, der uns gut ist, sein Blick, der uns rettet, sein Blick, der die ganze Mensch retten möchte, weil Gott voller Liebe und ohne Arg ist. Amen.